Deutschlandfunk Nova war Update mit Ralf Günther.
Sicherheit bei Politikerinnen und Politikern, dass sie bei Auftritten nicht angegriffen werden, dass ihr Haus beschützt wird, die Kinder natürlich auch. Das ist gerade wieder Thema, nachdem es einen sicherheitsrelevanten Vorfall, so heißt das, bei AfD-Co-Chefin Alice Weidel gegeben hat. Was das genau heißt bei ihr, das ist nicht bekannt, aber Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, heißt es. Wer hat Anrecht auf Personenschutz? Wie genau werden Politikerinnen und Politiker geschützt bei uns in Deutschland? Das ist ein Thema in dieser Update-Podcast-Episode am Mittwoch. Außerdem sprechen wir über High-Protein-Food, also Essen, dem extra viel Proteine, Eiweiße beigemischt wurden.
Wraps, Joghurt, Pudding, Pizza, Reis, Shakes, Toast. Das scheint so, als ob die Menge an Produkten, denen Proteine zugesetzt sind, als ob die wächst und wächst und wächst.
Was soll das Ganze? Was kann das bringen? Das hört ihr in dieser Podcast-Episode. Und Martin Schütz ist heute Abend mit dabei, wird uns gleich sagen, wie wir Lehrerin oder Lehrer werden, ohne auf Lehramt studiert zu haben.
Braucht man erstmal eine ganz gute Fächerkombi, das, was gesucht wird, beispielsweise Mathematik oder Chemie, dann hat man in den allermeisten Bundesländern wirklich sehr gute Karten, um als Seiteneinsteigerin oder Seiteneinsteiger direkt in den Lehrerberuf reinrutschen zu können.
Bildung ist Ländersache, ihr merkt schon, alle Bundesländer haben unterschiedliche Regeln und über die sprechen wir gleich hier im Update-Podcast vom 4.10.2023.
Deutschlandfunk Nova.
Das Wintersemester ist da. An den Hochschulen gehen die Vorlesungen bald los. Auch für euch, die auf Lehramt studieren, ne? Ja, ob jetzt dann Pädagogikvorlesungen oder Seminare, steht alles jetzt demnächst an. Aber mittlerweile muss das ja alles nicht mehr sein. Wer als Jobwunsch Lehrer hat, der kann das auch über einen Seiteneinstieg schaffen. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Wie einfach geht das? Sag.
Also Lehrerinnen und Lehrer fehlen und deswegen geht es zunehmend leichter. Das Statistische Bundesamt hat heute mitgeteilt, dass fast jede Zehnte, die an einer Schule unterrichten, mittlerweile Seiteneinsteiger sind. Das heißt, das ist einfach kein Luftschlösschen mehr, das man sich da baut, sondern es gibt ganz bestimmte Programme. Vor einem Jahr lag der Anteil bei nur 6%. Je nach Schulform sind Seiteneinsteiger besonders gefragt. An den berufsbildenden Schulen liegt der Anteil beispielsweise schon bei 20%.
Du sprichst jetzt hier vom Seiteneinstieg. Gibt es da einen Unterschied zum Quereinstieg?
Also oft wird beides gleich benutzt, aber beide haben schon mal im Grundsatz kein Lehramtsstudium absolviert. Es gibt aber auch die Unterscheidung, dass SeiteneinsteigerInnen das Referendariat, also den Vorbereitungsdienst, überspringen und direkt unterrichten und QuereinsteigerInnen dagegen direkt mit dem Referendariat starten und vorher kein Lehramtsstudium absolviert haben. Das wäre eine Unterscheidung.
Schauen wir uns nochmal diese Zahlen von heute genauer an. Ist das jetzt nur ein kurzfristiger Trend und wer als SeiteneinsteigerIn im Lehrerzimmer landen will, muss sich beeilen?
Nee, das kann man schon sagen. Das ist ein sehr, sehr langfristiger Trend. Also die Prognosen besagen, dass sich der Lehrermangel noch verschärfen wird. Auch bei den Lehrkräften gehen bald einfach viele in Rente. Dazu zeigt sich, dass grundsätzlich die Anzahl der StudienanfängerInnen zurückgeht. Also weniger nachkommen dann. Und die Zahl, nur mal so zum Vergleich jetzt der Studienanfänger, die ist um 3% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen und das ist natürlich schwierig.
Was heißt das genau? Also wie viele Lehrkräfte fehlen schon jetzt?
Also Anfang des Jahres gab es eine Umfrage unter den Kultusministerinnen und Kultusministern der Länder. Da kam raus, dass damals mehr als 12.000 Stellen in Deutschland unbesetzt waren, also an allen Schulen. Der Lehrerverband, der sieht diese Zahl noch als geschönt an und schätzt, dass es deutlich mehr sind, etwa dreimal so viel, also fast 40.000. Aber selbst die Kultusministerinnen und Kultusminister befürchten, dass in 2 Jahren sich die ursprüngliche Schätzung von eben 12.000 auf 25.000 nach oben entwickelt hat, also Lehrkräfte massiv fehlen.
Ja, das sind krasse Zahlen. Da ist ordentlich Druck, dass da was passieren muss. Wie reagieren die Bundesländer darauf?
Beispielsweise, indem sie die Bedingungen für diesen Seiteneinstieg absenken. In Hessen ist das beispielsweise jetzt passiert. Lehramt musst du nicht mehr grundsätzlich studiert haben, aber du brauchst einen Hochschulabschluss in einem der Unterrichtsfächer, die besonders gesucht sind, also Englisch, Mathe, Physik, Chemie, Bio, Musik oder Kunst. Dazu reichen dann 5 Jahre Berufserfahrung in einem Beruf, in dem du dieses Studienwissen angewendet hast. Und wenn das auf dich zutrifft, dann kannst du seit dem 1. September dich auf einen Lehrerjob bewerben. Dieses Programm ist zeitlich befristet mit den abgesenkten Zugang und geht bis zum 1. Februar 2024.
Also meine Mama ist Lehrerin, meine Schwester ist Lehrerin. Ich bin doch
Hör ich da was raus?
Ja, ich bin doch dann irgendwie kein Lehrer, keine Lehrerin. Da fehlt doch dieser gesamte pädagogische Bereich.
Das stimmt. Deswegen soll das auch neben dem Job dann noch passieren. Das ist der Ansatz auch in anderen Bundesländern. Aber das führt natürlich zu einer extrem großen Belastung der jeweiligen Kandidatinnen, die diesen Weg gehen, weil neben dem Job dann praktisch noch die Inhalte gelernt werden müssen, die andere jahrelang studiert haben. In Hessen ist es so, 3,5 Jahre läuft die Weiterbildung in dann Fachdidaktik und Fachwissenschaften und parallel muss halt eigenverantwortlich schon unterrichtet werden, Unterricht konzipiert werden, Klausuren bewertet werden, Noten vergeben werden. Also das ist schon ganz schön deftig.
Und so läuft das dann auch überall?
Wie immer, also in Deutschland Föderalismus, ne, Bildung ist Ländersache. Die Länder haben ganz unterschiedliche Programme entwickelt. In Sachsen geht es als Seiteneinsteiger mit einem 3-monatigen Vorbereitungskurs los und dann erst geht es ab vor die Klasse und da läuft dann die Weiterbildung auch nochmal parallel zum Unterricht. Beispielsweise 3 Tage an der Schule, 2 Tage in der Weiterbildung. So sieht dann deine Woche aus. In Sachsen-Anhalt kannst du beispielsweise auch ohne Hochschulabschluss an ausgewählten Grundschulen unterrichten, weil der Lehrermangel da so groß ist. Ganz anders sieht es wieder in Bayern aus. Da müssen Kandidatinnen erstmal ins Referendariat, bevor sie dann so ganz normal vor der Klasse stehen.
Sag noch kurz, wie sieht es mit den Vorteilen aus? Es soll ja Leute geben, die sich das erträumen, irgendwann verbeamtet zu sein.
Nein, also die meisten Seiteneinsteiger sind erstmal angestellt und das auch oftmals nur befristet für eine bestimmte Zeit. Manche Verträge sind nur auf ein Schuljahr ausgelegt und dazu gibt es in der Regel dann auch nochmal weniger Geld im Monat. Also so die rosarote Perspektive ist es am Anfang nicht.
Seiteneinstieg, Schrägstrich, Quereinstieg ins Lehrerleben. Martin Schütz über neue Zahlen, die da heute vorgestellt wurden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Eigelb ist viel Eiweiß drin, das wissen wir alle. Linsen, Quark, Nüsse, Fleisch ist bekannt, in welchen Produkten Proteine ganz natürlich enthalten sind. Gut, dass die alle so lecker sind, denn unser Körper, unsere Muskeln brauchen ein paar Gramm pro Tag, um gut zu funktionieren. Aber der Trend geht seit längerem zu mehr. Immer mehr. Joghurt, Pudding, Pizza haben neuerdings manchmal mehr Protein an Bord zugesetzt. High-Protein-Products sind das. Wie wichtig diese Proteintrendwelle mittlerweile ist oder wie mächtig auch und ob es sich lohnt, mit ihr mitzuschwimmen, erzählt Stefan Beuting.
Proteine, die Bausteine des Lebens.
In irgendeiner Doku habe ich vor ewigen Zeiten mal diesen Satz aufgeschnappt. Und jetzt, jedes Mal im Supermarkt, spätestens ab der Kühltheke mit den Molkereiprodukten
des Lebens,
wird der aufs Neue wieder getriggert.
Wraps, Joghurt, Pudding, Pizza, Reis, Shakes, Toast.
Das scheint so, als ob die Menge an Produkten, denen Proteine zugesetzt sind, als ob die wächst und wächst und wächst.
Hochgenuss trifft Protein.
Sag mal, trinkst du gerade meine letzte Müllermilch-Protein?
10 Gramm Eiweiß, das ist schon mal richtig.
High-Protein-Mousse.
Von mir 5 Sterne.
Schmeckt's? Das hat sich deutlich gesteigert, was da an Produkten angeboten wird. Und das deckt sich auch mit dem, was der Spiegel in einer Umfrage rausgefunden hat, dass nämlich der Umsatz sich verdoppelt hat in den letzten Jahren.
Sagt Manuel Wiemann von der Verbraucherorganisation Foodwatch, der sich seit einiger Zeit mit diesem Trend befasst. Demnach hat das Marktforschungsunternehmen Nielsen 2020/21 einen deutschlandweiten Umsatz von rund 700 Millionen Euro gemacht. Und zwar mit solchen Nahrungsmitteln, denen Proteine zugesetzt worden sind. 2 Jahre später lag der schon bei über 1 Milliarde. Steigerung knapp 50%. Und dann denkst du natürlich, wenn das so viele kaufen, vielleicht fehlt mir ja auch Protein. Und dann, schwupp, ist es eingepackt.
Proteine sind tatsächlich notwendig für den Körper, insbesondere auch für den Muskelaufbau. Und das ist das, was Hersteller eben ausnutzen, zu suggerieren, wenn du dieses Produkt kaufst, dann wirst du ein Muskelprotz. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in Deutschland, wenn wir gesund sind, genügend Proteine zu uns nehmen. Das heißt, wir haben normalerweise gar keinen Bedarf für dieses zusätzliche Protein, was uns da besonders teuer verkauft wird.
Manuel Wiemann beruft sich hier auf Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die Faustformel: 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das reicht auch dicke für all diejenigen, die sich viel bewegen, sagt Christine Josten, Sportwissenschaftlerin an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Der Breitensportler braucht sowieso nichts extra. Und der Freizeitaktive sollte auch bei diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bleiben. Dementsprechend braucht man natürlich diese Proteinshakes, die dann gerne auch mal in Fitnessstudios verteilt werden, nicht extra.
Fazit: Das, was wir an Proteinen im Rahmen unserer ausgewogenen Ernährung zu uns nehmen, selbst wenn wir fünfmal die Woche eine halbe Stunde Sport treiben, das reicht.
Und dann ergibt es viel mehr Sinn zu sagen, okay, ich esse mehr Hülsenfrüchte zum Beispiel, Linsen und Bohnen oder mehr Quark oder mehr Nüsse und Erdnüsse und so weiter und so fort, anstatt überteuerte High-Protein-Produkte.
Die Anbieter der High-Protein-Produkte sprechen nicht von einem Mangel, aber suggeriert wird, dass mehr Protein ja nicht schadet. Im Zweifel für die Muckis oder für den sogenannten Healthy-Cheat-Moment. So nennen PsychologInnen den Mechanismus, wenn ich irgendwas als Argument brauche, um mir irgendetwas, was eigentlich nicht so gesund ist, wie zum Beispiel Pudding, eben als Hochprotein-Pudding in den Einkaufswagen zu packen. Doch mit den zugesetzten Proteinen kommt häufig nicht nur ein höherer Preis, sondern auch ernährungstechnische Nachteile, sagt Manuel Wiemann von Foodwatch.
Milcheiweiß beispielsweise ist ein Restprodukt aus der Käseherstellung, was Hersteller dann ganz billig bekommen und einfach da reinpacken können.
Mehr Proteine im Essen, gleich mehr Kraft, mehr Gesundheit, da sind sich die ExpertInnen einig, so läuft das nicht. Sinn ergibt das einzig und allein aus Sicht derer, die damit Geld verdienen wollen, meint Manuel Wiemann.
Wir alle haben mehr als genug Lebensmittel, die wir in Deutschland kaufen können. Und Hersteller können daran nicht mehr wirklich was dazugewinnen. Das heißt, die müssen sich neu erfinden und denken sich dann, oh, wie kann ich jetzt neu Geld verdienen? Und dann ist diese Proteinmarge natürlich super. Kostet die Hersteller kaum was, bringt Produkte, die sie sehr teuer verkaufen können und eine neue Sparte, wo sie drin wachsen können.
Schön. Nur für uns, die es kaufen, essen und verdauen, bringt es nichts.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Öffentlichkeit, unter Leuten sein, das gehört ja für Politikerinnen und Politiker zum Job dazu. Aber die Bekanntheit, die kann auch, naja, so ein Sicherheitsrisiko mit sich bringen. Im Mai zum Beispiel hat ein Mann versucht, Bundeskanzler Scholz am Frankfurter Flughafen zu umarmen. Und dann sind die Personenschützer dazwischen gegangen und haben eingegriffen. Und gestern, da ist ein Auftritt der AfD-Co-Chefin Alice Weidel in Bayern aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Benedikt Kaninski aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Warum genau diese Absage?
Ja, tatsächlich hat ihr Sprecher mittlerweile bekannt gegeben, dass es einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben haben soll. Also es gab offenbar Hinweise auf einen Anschlag auf Weidel und deswegen wurde sie eben aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort, wie es heißt, gebracht. Allerdings soll dieser Vorfall schon vorletztes Wochenende stattgefunden haben, also nicht akut.
Und wie das genau funktioniert, wie die Sicherheit bei Politikerinnen und Politikern gewährleistet werden soll, darüber wollen wir jetzt sprechen. Es ist ja nicht der erste Vorfall dieser Art. Inwiefern werden denn PolitikerInnen überhaupt in Deutschland beschützt?
Ja, das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Also das Bundeskriminalamt will natürlich auch nicht sonderlich viel preisgeben. Das sind natürlich Sicherheitsinformationen, die da weitergegeben werden. 2020 waren es 36 Bundespolitikerinnen und Politiker, die durch das BKA geschützt wurden. Und aktuell stehen vor allen Dingen da Personen im Fokus wie Innenministerin Nancy Faeser, Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Es wird natürlich auch der Bundeskanzler und der Bundespräsident geschützt und auch so Personen wie zum Beispiel Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Der wird rund um die Uhr bewacht und da steht im Moment auch eine Gruppe vor Gericht, die den Bundesgesundheitsminister unter anderem entführen wollte. Also da sieht man schon, wie akut diese Bedrohungslagen sein können.
Das sind jetzt alles PolitikerInnen aus der ersten Reihe. Wie ist es bei Landes- oder Lokalpolitikerinnen?
Ja, da ist es eben so, dass eine Gefährdung da sein muss. Also das Bundeskriminalamt schätzt das dann immer ein. Und da gibt es drei Gefährdungsstufen von einer Überwachung bzw. einer Sicherung, die dann anders bezogen ist, also nur bei bestimmten Events oder Veranstaltungen zum Beispiel, bis zu 24/7, also dass da wirklich rund um die Uhr eine Überwachung bzw. Sicherung stattfindet, auch im Urlaub zum Beispiel. Und auf Landesebene ist es eben so, dass das Landeskriminalamt sich um die LandespolitikerInnen kümmert. Und meistens ist es so, dass eben auf kommunaler Ebene die Personen dann keinen Schutz haben. Also das ist auch eine große Problematik, die sich mittlerweile ergeben hat, ein Diskussionsthema, weil gerade da im kommunalen und auf lokaler Ebene eben der Hass und die Übergriffe zugenommen haben.
Die Personenschützer und die Personenschützerinnen, die sind ja für die Sicherheit der Politiker und Politikerin verantwortlich. Was genau machen die dann, außer eben auf öffentlichen Auftritten aufzupassen und abzusichern?
Ja, das hat ganz viele verschiedene Ebenen und Einsatzgebiete, die sie da eben vollbringen sozusagen. Das sind Veranstaltungsorte, die natürlich abgesichert werden. Das sind Fluchtwege, die gesichert werden für Schutzpersonen. Also wenn zum Beispiel ein Angriff stattfindet, dass die Schutzperson ganz schnell weggebracht werden kann. Das ist aber auch sowas wie die Vorbereitung. Also dass Sprengstoffspürhunde zum Beispiel die Gegend rundherum absuchen, dass Räume vor Ort dann eben bei den Events oder bei den Veranstaltungen gesichert werden. Und es werden zum Beispiel auch Fahrzeuge gesichert, es werden Wohnungen, Häuser gesichert. Und natürlich auch die Familie von der jeweiligen Schutzperson.
Irgendwann wollen diese Politikerinnen und Politiker vielleicht auch mal ihre Ruhe haben, zum Beispiel wenn die politische Karriere vorbei ist. Stichwort Angela Merkel, unsere Ex-Kanzlerin. Hat die noch Personenschutz?
Ja, tatsächlich. Also ihr Personenschutz gilt lebenslang. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als bei anderen Ex-PolitikerInnen, die dann mittlerweile ja sozusagen wieder in den Alltag gekommen sind und nicht mehr so viel Sicherung und Sicherheit benötigen. Das hängt eben von der Gefährdung ab und wie viele Personen ja sozusagen dem Ganzen an den Kragen wollen vielleicht, also wo die Sicherheit wirklich gewährleistet sein muss. Das BKA spricht sich mit diesen Schutzpersonen ab und schaut dann, wie die Sicherheit gewährleistet werden kann und wie das in gegebenenfalls dann halt auch nach der Karriere sein kann.
Wie werden Politikerinnen und Politiker in Deutschland geschützt? Hintergründe waren das von Benedikt Kaninski aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ach, das sind doch die schönsten Momente, oder? Auf dem Campingplatz in Frankreich, in der Camargue und dann morgens für die Freundin und für sich ein Baguette holen und zwei Croissants und zwei Pain Chocolat. Köstlich, köstlich. Den Franzosen, den Französinnen ist ihr Baguette ja ganz schön heilig. Ne? Jedes Jahr wird das beste Baguette des Landes gekürt und die Bäckerinnen und Bäcker wetteifern um das beste Rezept. Aber seit Anfang Oktober hat sich ein bisschen was verändert bei den Baguettes. Das Brot ist jetzt weniger salzig. Der französische Bäckereiverband hat den zulässigen Salzgehalt in Baguettes verringert von 1,5 Gramm pro 100 Gramm Brot auf 1,4 Gramm. Warum das Ganze? Wegen der Gesundheit der Menschen. Also laut dem Verband will man damit etwas gegen den übermäßigen Salzkonsum in der Bevölkerung tun, mit der Gefahr von Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Baguette und anderes Brot ist demnach in Frankreich für 20% der täglichen Salzzufuhr verantwortlich, heißt es da. Und hier bei uns in Deutschland, da gibt es solche Salzobergrenzen für Brot nicht. Aber wäre das schlimm, wenn wir sowas hätten, oder wäre es vielleicht eher gut, wenn wir auch unser Brot weniger salzig hätten? Darüber können wir mit jemandem sprechen, der sich auskennt, weil er selbst Brot macht. Florian Domberger ist Bäckereibetreiber aus Berlin. Grüß dich, hi.
Guten Abend.
Hi, wie wichtig ist denn Salz generell für Brot?
Also bei uns ist es sehr, sehr wichtig. Salz sorgt dafür, dass das Brot nicht fade wird, also dass da Geschmack und Aroma mit dabei sind. Und auch bei manchen Sachen ist es für die Deko wichtig. Also bei Brezen zum Beispiel oder Seelen oder Bierstangen oder sowas in der Richtung, da wird dann Salz oben drauf gestreut.
Aber ist es nur der Geschmack oder macht der Salzgehalt auch was mit dem Brot, mit der Haltbarkeit, mit dem Aufgehen beim Backen?
Es hat auf jeden Fall auch damit was zu tun. Es ist nämlich so, dass Salz die Hefen und den Sauerteig so ein bisschen einbremsen. Und wenn die, möchte nicht sagen, sie verhindern, aber sie machen so auf jeden Fall die ganzen Entwicklungsprozesse etwas langsamer. Okay. Und Salz ist auch stark hygroskopisch. Das heißt, es nimmt, vereinnahmt praktisch das Wasser im Teig.
Wenn ich jetzt in meinem Frankreich-Urlaub bin, im Campingurlaub und ich bestelle morgen für morgens das Baguette, das ich dann abhole, 0,1 Gramm pro 100 Gramm Brot weniger Salz, merke ich das überhaupt?
Also ich glaube, also ich kann es mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen, dass man das merkt. Das ist möglich, aber also ich habe so mal nachgerechnet, weil ich die Nachricht ja auch gehört habe, aber wir müssen es einfach mal ausprobieren.
Okay, ausprobieren ist gut. Wie bestimmt ihr den Salzgehalt für eure Brote?
Wir gehen nach den Rezepten, also wir sagen 1,5% aufs Brot gerechnet, soll da drin sein maximal. Damit gehen wir mal davon aus und wenn wir mit weniger zurechtkommen, dann, also wir probieren uns einfach durch.
Ja. In manchen Regionen Italiens, zum Beispiel in der Toskana, wird Brot gebacken, das traditionell komplett ohne Salz auskommt. Da war ich auch mal ganz irritiert, als ich das gekauft habe und gemerkt habe, das schmeckt ja nach gar nichts. Angeblich, habe ich gelesen, soll es dadurch auch weniger schnell trocken werden. Könntest du dir das für Deutschland vorstellen, ein Brot komplett salzfrei?
Also mir schmeckt das Brot nicht, mir ist es zu fade, muss ich dazu sagen. Ich bin es aber auch nicht gewohnt. Tatsache ist aber, solches Brot, das kann durchaus länger halten, weil das Mehl eben besser verquellen kann mit dem Wasser. Und das heißt, es erhöht sich die Frischhaltung.
Ja, und dann bleibt es länger frisch und wir machen uns, wenn wir es essen, ein bisschen Salz drüber, vielleicht eine salzige Butter oder so.
Ganz genau, das funktioniert auf jeden Fall.
Ja. Wenn ich jetzt selbst ein Brot backe zu Hause, wie kriege ich raus, wie viel Salz passend ist? Also du sagst 1,5%, das ist ja ungefähr das, was in Frankreich auch benutzt wird. Die machen jetzt 1,4 draus.
Ja, also man muss sich das durchrechnen. Man muss einfach das Rezept angucken, rechnet sich das durch, da gibt es keinen anderen Weg. Muss man in Prozentzahlen rechnen, ist aber auch gar nicht so schwierig. So,
probieren und das nächste Mal ein bisschen anders machen das Brot, das kriegt man dann schon raus, ne?
Absolut.
Florian Domberger, Bäckereibetreiber aus Berlin. Grüße in die Hauptstadt, danke.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.